Super. Guten Nachmittag, liebe Gäste. Mein Name ist Lutz Horn, ich bin der Erste, der hier steht. Stefan Meretz, der Zweite, Stefan Merten. Wir werden jetzt hier als erste Veranstaltung ein bisschen was überblicksartig Grundlegendes zur Ökonux sagen. Was ja Ökonux ist, wie es entstanden ist, welche Themen behandelt werden, wie es behandelt wird und zu was für, naja, Zwischenergebnissen vielleicht schon gekommen sind. Wobei wir heißt die Leute, die sich an der Diskussion beteiligen. Das sind natürlich nicht nur wir drei. Wir stehen nur hier stellvertretend. Okay, Einführung in Ökonux enthält mehr oder weniger zu vier Sachen werde ich kurz was sagen, nämlich erstens, was ist Ökonux überhaupt, was soll überhaupt dieser komische Name bedeuten, was für eine Art von Leute und von Struktur steckt dahinter, dann das Thema freie Software, mit dem wir uns stark beschäftigen, was das ist, weil wir nicht unbedingt voraussetzen, dass alle Teilnehmer an der Konferenz genau wissen, was eigentlich so darunter verstanden wird. Zu Besonderen von freier Software kurz was sagen und dann Schlagwort GPL-Gesellschaft, wie innerhalb des Projekts Ökonux gemeint wird, dass man von freier Software und dem Besonderen daran zu einem irgendwie gesellschaftlich wirksam werdenden kommen könnte. Okay, das Projekt Ökonux ist, ich weiß gar nicht, wann wurde die erste Mail auf der Mailingliste?
Also Herbst 99.
Herbst 99, also es war im Nachklapp, glaube ich, der erste Ross, die, glaube ich, auch hier in Berlin war, also der Wizard of Oz-Konferenz. Und danach wurde eine Mailingliste aufgesetzt, auf der dann diskutiert wurde. Und diese Mailingliste ist auch eigentlich das wesentliche Medium, über das die Diskussion stattfindet. Es ist alles relativ virtuell. Auf dieser Mailingliste gibt es ziemlich unterschiedliche Leute, unterschiedlicher Hintergrund, unterschiedliche Meinungen. Also es gibt sehr technisch orientierte Leute, sehr computerorientierte Leute, aber auch Leute, die aus eher sozialwissenschaftlichen oder solchen Interessenshintergründen kommen. Was aber eigentlich allen gemeinsam ist, dass sie irgendwie ein emanzipatorisches Interesse haben. Also dass sie in ihrem Bereich vielleicht oder mit dem, was sie in ihrem Bereich sehen und allgemeingesellschaftlich emanzipatorische Vorgänge haben wollen, was genau auch das immer jetzt heißt. Was ich schon gesagt habe, das Ganze läuft über Mailinglisten hauptsächlich ab und Website, weil einfach die Leute auch überall verteilt sitzen. Inzwischen seit Ende letzten Jahres ist auch die internationale Teilnahme relativ gut. Also es gibt eine Mailingliste, die erste Liste at ökonux.de, das ist die Hauptliste zur Diskussion. Es gibt ein englischsprachiges Pendant, liste-en@ökonux.org. Auf der Englisch diskutiert wird von allen möglichen Leuten und das ist auch stellenweise sehr ergiebig, manchmal sogar schlauere Sachen als auf der Deutschen, wenn da gerade mal Leerlauf ist. Doch, doch. Die ganzen Sachen werden über Websites verwaltet, steht da, ist auch nicht so schwierig, sich zu merken. Es gibt auch als technisches Werkzeug ein sogenanntes Wiki-Wiki, was bei einem befreundeten Projekt sozusagen, coforum.de, angesiedelt ist, was auch immer ein Wiki-Wiki ist, ist ein sehr schönes Werkzeug, um gemeinsam im Browser Inhalte zusammenzustellen, zur Diskussion und auch Zusammenstellung. Und es gibt ein anderes solches Werkzeug, Open Theory, was ähnlichen Zwecken dient, also zur gemeinsam webgestützten Theorieentwicklung, was ein bisschen anders aufgebaut ist und je nach Geschmack. Das ist alles sehr virtuell, ab und zu treffen wir uns oder tritt Ökonux nach außen in die reale Welt, zum Beispiel jetzt hier, das erste Mal war das letztes Jahr, 2001, im April, Ende April in Dortmund, an der dortigen Fachhochschule. Ab und zu werden wir eingeladen oder werden Leute von Ökonux eingeladen, sagen wir es so, ob sie irgendwo Vorträge halten könnten, häufig auch im Uni-Bereich oder auf dem Linux-Tag, glaube ich, 2000 in Stuttgart, waren gleich zwei relativ kontrovers aufgenommene Veranstaltungen zum Thema. Also, das ist so der Rahmen. Ansonsten sind wir jetzt hier, zweite Ökonux-Konferenz von heute bis zum Sonntag an der TU in Berlin. ganz blöder Zwischensatz, wenn Fragen sind Fragen, das sagt natürlich jeder Referent immer, sage ich auch. Wenn jemand von euch was sagen möchte, darf man mich natürlich jederzeit unterbrechen, aber ich erzähle einfach weiter, wenn es nicht furchtbar wird. Gut, also, das war, was ist Ökonux eigentlich? Eine kleine Randbemerkung noch, es gibt inzwischen, soll heißen, seit etwa einem Jahr, länger als einem Jahr, einen Verein, Projekt Ökonux e.V., ein eingetragener Verein. Stefan hat es vorhin bei der technischen, organisatorischen Einführung schon gesagt, dieser Verein hat nur den Zweck, dass zum Beispiel die Ausrichtung dieser Konferenz oder die Registrierung von Domains im Web nicht auf einer Privatperson hängen bleiben und dessen Privatschatulle daherhalten muss, um es zu organisieren und nachher die Steuern dafür zu bezahlen, sondern dass das über ein Verein eben läuft, also eine nicht natürliche Person. Und dieser Verein hat aber nur diesen Zweck. Also es ist Mitgliedschaft in dem Verein, ist keine Voraussetzung zur Teilnahme an Diskussionen auf der Mailingliste oder sowas. Es ist wirklich nur zur Unterstützung und zur Absicherung in der, sagen wir mal, bürgerlichen Gesellschaft. Gut, zweite Sache, nach Projekt Ökonux und Ökonux jetzt zur freien Software. Manche Leute wissen das, Sven wird gelangweilt weghören. Andere Leute, weiß ich nicht, ob jemand schon überhaupt den Begriff gehört hat oder bisher nur den falschen Begriff Open Source gehört hat. Im Ökonux-Projekt reden wir lieber von freier Software als von Open Source, weil es genauer das aussagt, was uns interessiert. Open Source ist ein bisschen anderer Begriff, der für andere Leute das aussagt, was sie interessiert. Im Ökonux-Projekt ist man eigentlich, sind die Leute, die da beteiligt sind, der Meinung, dass freie Software eher das trifft, was man meint. Erstens, Freiheit, das ist auch immer mit großem F geschrieben, ist eine Eigenschaft, die für jede Software gültig sein kann. Jede beliebige Software kann frei sein. Also es muss nicht irgendwie eine spezielle Anwendungssoftware oder Server-Software oder besonders technische Software sein. Sie muss nicht besonders professionell sein, sie muss nicht besonders amateurhaft sein, es ist beliebig. Und wir haben hier zwei Arten. Die erste Zeile, GNU, Linux, Apache, GCC und Perl sind eher technische Arten, technische Software, die im Hintergrund läuft, mit der man als normaler Anwender, Nutzer seines Rechners eigentlich normalerweise nichts zu tun hat. Sie laufen im Hintergrund und machen wichtige Sachen. GNU, Linux als Betriebssystem, Apache als Webserver, der ohne den das Web, so wie es existiert, eigentlich kaum existieren würde, GCC als Compiler und Perl als interpretierte Skriptsprache. Und die zweite Gruppe sind anwendungsbezogenere Programme. KDE als Desktop-Environment, wenn die Präsentation nicht wäre, würde man sehen, wie das aussieht. Also schön mit Clicky Bunti und Maus und Drag-and-Drop und so weiter. OpenOffice.org als freie Office-Suite, oder wie das auch immer heißt, ehemals StarOffice, sehr schöne Sache, und GIMP als Grafikbearbeitungsprogramm, also so Konkurrenz zu Photoshop. Also man sieht, es sind sehr technische Sachen, sehr anwendungsbezogene Sachen. Gut, das ist ein Charakteristikum. Das zweite ist, das eigentliche Produkt ist kostenlos. Das ist eigentlich eine indirekte Charakteristika von freier Software, weil freie Software an sich, der Begriff noch nicht über Preis aussagt, sondern es stellt Bedingungen, auf die kommen wir dann nachher noch, so sie steht hier unten unter Quellcode, die eigentlich mehr oder weniger pragmatisch bewirken, dass die Software kostenlos vertrieben wird. Höchstens zu Selbstkostenpreisen, also CD, Rolling oder Downloadgebühr oder solche Sachen. Das sind Kosten, die anfallen und irgendwie vielleicht abgegolten werden. SUSE als Distributor oder Red Hat wollen Geld dafür haben, dass sie die Software auf CD pressen und in eine Box tüten und in den Laden stellen, aber die Software an sich, die da drauf ist, ist kostenlos. Das ist deswegen so, weil der Quellcode der Software frei verfügbar ist für jeden, der interessiert ist, und jeder und jede mit diesem Quellcode der Software, also dem sozusagen auch für einen menschenverständlichen Beschreibung, wie das Programm funktioniert und was es machen soll, jeder und jede kann mit diesem Quellcode machen, was gewünscht wird. Es gibt nämlich vier Freiheiten, die erfolgen. Nummeriert wie bei den Informatikern immer von 0 bis 3. Die 0. Freiheit ist die Freiheit, dass die Software für jeden beliebigen Zweck eingesetzt werden darf. Und es wird gefordert, sonst ist Software nicht frei. Heißt zum Beispiel, freie Software darf nicht so eingeschränkt werden, dass sie nicht in Kernkraftwerken oder weiß der Geier wo eingesetzt wird, was man vielleicht persönlich nicht so nett findet. Ist nicht erlaubt. Zweitens, also Freiheit Nummer 1, die Quellen dürfen studiert und angepasst werden. Das ist eine sehr wichtige Sache, weil sie nämlich es jedem Anwender erlaubt, aus dem zu lernen, was vorher schon mal jemand gemacht hat. Also ich kann mir jederzeit den Code von einem dieser Programme nehmen, nehmen wir mal, lieber Apache, ist vielleicht nicht so schwierig wie die anderen. Schauen wir das an und gucke, wie haben die das gemacht, wie das programmiert haben. Wie haben die das, die Aufgabe, die dieses Programm lösen soll, nämlich Webserver zu sein, gelöst? Und kann ich da was lernen? Kann ich vielleicht ein ähnliches Programm für mich selber als für meinen Privatspaß schreiben und so weiter? Und ich darf auch diese Quellen anpassen. Also wenn ich sehe, dieses Programm, der Apache als Webserver, der kann irgendeine Sache nicht, oder bei KDE sehe ich weiß der Geier irgendwie, dass das Verhalten der Fenster, wenn ich mit der Maus reinfahre und das in Fokus bekommt, gefällt mir nicht. Ich will, dass das irgendwie sofort in Fokus bekommt. Da kann ich hingehen und in dem Code das ändern, vorausgesetzt, ich bin gut genug und habe die entsprechende Programmierkenntnis und kann das anpassen. Und das darf ich. So, nächste Freiheit, die Freiheit Nummer 2, hier als drittes aufgeführt, ist die, dass die Software beliebig weitergegeben werden darf. Soll heißen, ich bekomme die von irgendwo und darf sie beliebig kopieren und weitergeben an alle meine Freunde und Bekannten. Ist noch relativ unspektakulär, obwohl natürlich das auch in nicht freier Software ein großes Problem ist. Da darf ich nicht einfach kopieren und weitergeben. Und als Freiheit Nummer 3, hier als viertes, ist die eigentliche Krux, nämlich veränderte Versionen dürfen beliebig weitergegeben werden. Das ist eigentlich beides zusammengenommen. Also ich darf die Software nehmen, ich darf sie verändern, ich darf daraus lernen, ich darf Teile entnehmen und in eigene Projekte einfügen und ich darf dieses Veränderte beliebig wieder weiterverteilen, wie ich das Original weiterverteilt habe. Also es ist ein, ich kann sozusagen aus einem großen Fundus an Software, aus freier Software schöpfen und ihn verwenden für eigene Arbeiten und ich darf meine Freunde und Nachbarn darin unterstützen, dass sie ihre Probleme lösen können. Ich darf, wenn der Scanner XY vom Hersteller so und so nicht funktioniert, den Code von einem anderen nehmen, der für ein ähnliches Modell diesen Scanner zum Laufen gebracht hat, darf den anpassen und darf den an meinen Nachbarn und meine Freunde geben, die dieses Modell sich gerade gekauft haben, sich geärgert haben, dass das nicht funktioniert und auf einmal geht es. Und das ist eine sehr schöne Sache. Soll heißen, Freiheit in freier Software ist frei im Sinne von Freiheit. Es gibt im amerikanischen, im englischsprachigen freier Software-Diskussion den schönen Satz, weil es dort Probleme mit der Verwechslung gibt. Ja, free und free, das denken wir mal gleich an. Also, click here, it's free, ja, sign in, 3 Ausrufezeichen, was immer kostenlos meint. Es ist natürlich nicht frei im Sinne von frei, im Sinne dieser Freiheiten, dass ich die Freiheiten habe mit diesem Ding, etwas zu machen, und zwar zu machen, was ich gerne möchte, und anderen zu helfen, damit zu machen, was sie möchten. In diesem Sinne ist hier Freiheit verstanden. Und das eben als Randbemerkung, die Software kostenlos, ist es erstmal eine pragmatische Randerscheinung daraus, weil wenn eine Software frei ist, in diesem Sinne diese 4 Freiheiten hat, kann man sie eigentlich kaum gegen mehr als Selbstkosten vertreiben. In dem Moment, in dem das einer versucht, kommt ein anderer und sagt, wieso? Ich habe dieselbe Software, ich habe auch die Freiheiten, darf sie vertreiben. Von mir kriegst du die für den Preis eines CD-Rohlings. Dann hat niemand die Notwendigkeit, zu dem zu gehen, der für 10 Euro haben will. In diesem Sinne ist dieses kostenlos eigentlich ein Ausfluss aus diesen 4 Freiheiten. Dabei bleiben wir aber im Ökonungsprojekt nicht unbedingt stehen. Das ist erstmal nur sozusagen Darstellung dessen, was mehr oder weniger Konsens ist. Eben auch unter Open-Source-Leuten, die das anders nennen. Okay, gut, aber immer. Ja, es ist natürlich. Also die Frage ist, wo ist wirklich der Unterschied zwischen den Begriffen freie Software und Open Source? Die Philosophie, genau. Es kommt natürlich, also erstmal ist es, wenn man solche Diskussionen verfolgt, kommen genau die Fragen. Ist es ein philosophisches Differenz? Manche leugnen das rundheraus, für manche ist diese philosophische Differenz eben der Kern. Aus meiner Wahrnehmung ist es so, dass 1998 oder ja, ich glaube 98 bestimmte Leute, die auch vorher schon mit freier Software zu tun hatten, gesagt haben, das verkauft sich nicht. Wir können nicht hingehen und sagen, unsere Software ist toll und sie ist gut und sie kann zum Beispiel mit Software von Microsoft konkurrieren. Wir können nicht sagen, hingehen und sagen, das ist freie Software. Dann guckt uns jeder an und denkt, ja, was ist das für ein, ist das jetzt irgendwie für umsonst und amateurhaft und so weiter. Und diese Leute haben gedacht, so kann man das nicht verkaufen. Man kann nicht Marketing betreiben für diese Software und ihren Einsatz promoten, wenn man diesen mehrdeutigen, insbesondere im Englischen, mehrdeutigen Begriff free verwendet. Und sie haben gesagt, gut, wir nehmen das heraus, was diese Leute für den Kern gehalten haben, nämlich man kann in die Quellen hineinschauen. Also die Quellen sind offen, open source. Und haben gesagt, deswegen, weil die Quellen offen sind, ist diese Software besser. Sie ist, wird von mehr Leuten bearbeitet, es gibt mehr Leute, die kompetent sind und sich das anschauen und Fehler finden, es gibt mehr Leute, die daran mitarbeiten können. Und deswegen ist diese Software technisch besser, sie ist pragmatisch besser als proprietäre Software, als ein Produkt, das ich irgendwie von Microsoft oder Oracle oder wem auch immer lizenzieren muss und wo ich auf diesen Hersteller angewiesen bin. So ungefähr war das Argument der Leute, die Open Source als Begriff damals eingeführt haben, und sie waren ziemlich erfolgreich. An sich ist aber, das Problem ist, dass sich es für Open Source Vertreter damit auch schon erschöpft. Sie bleiben nämlich stehen an der Stelle, dass sie sagen, es ist pragmatisch besser, es funktioniert besser. Die Probleme, die Leute haben, die zum Beispiel ein Mailprogramm brauchen oder einen Webserver oder was auch immer, werden mit dieser Software besser gelöst und Punkt. Diese Leute schauen nicht unbedingt darauf, dass eben diese Software frei ist im Sinne von Freiheit, wie ich es hier erzählt hatte. Und sie versuchen auch teilweise, nicht alle, aber es ist zu beobachten, diese Freiheit eher unter den Teppich zu halten, weil sie befürchten, vielleicht zu Recht, dass im kommerziellen Einsatz, im sozusagen professionellen Einsatz, dies abschreckend werden könnte, wenn man von Freiheit anfängt. Das ist ja auch gleich politisch. Ja, das hat ein gewisses Bild von Menschen und von Zusammenarbeit und von intellektuellem Eigentum und solche Sachen. Kommt alles rein, und der Begriff Open Source ist da etwas technischer gemeint, pragmatischer gemeint, und er vermeidet dieses eigentliche Thema, würde ich sagen. Und es geht so weit, dass also die stärksten Vertreter des Begriffs freie Software, die sogenannte Free Software Foundation, die das Ganze gestartet haben in den 80ern, der wichtigste Richard M. Stallman, sagen, auch wenn tatsächlich es praktisch auf dasselbe hinausläuft, ob man das Ding freie Software nennt oder ob man es Open Source nennt, philosophisch und dem Ansatz nach sind wir, also die freie Software Community und die Open Source Community, so verschieden, dass wir mit denen eigentlich nicht zusammenarbeiten können, außer eben auf pragmatischer Ebene. Aber wir können nicht sagen, wir streben zusammen irgendwie einen Vergleich, ein ähnliches Ziel an, denn die Ziele sind tatsächlich unterschiedlich. Aber das führt vielleicht zu weit. Okay, ich übergebe jetzt mal an dich.
Ja, wichtig auch bei freier Software ist, wie wird freie Software produziert? Ein ganz wesentlicher Aspekt: freie Software wird geldfrei produziert. Das heißt, der Kern der freien Softwareentwicklung, da gibt es irgendwie keinen Austausch über Geld oder sowas, da gibt es eigentlich überhaupt keinen Austausch, sondern die Software fließt zwar zwischen den Leuten, aber es ist nicht tauschförmig und also auch geldfrei. Die Leute, die freie Software schreiben, haben irgendeine freiwillige Grundlage, auf der sie das tun. Oft spielt einfach die Notwendigkeit eine Rolle, eine konkrete Problemlösung haben zu wollen. Also ich habe irgendwie ein Problem am Computer, das würde ich gerne lösen, ich habe die Fähigkeit dazu, schreibe ich mir ein Stückchen Code, und das kann ich dann auch zu freier Software machen. Das ist eine der Motivationen. Eine andere, die bei uns im Projekt auch eine sehr wichtige Rolle spielt, ist dieser Aspekt der Selbstentfaltung der Entwickler und Entwicklerinnen. Selbstentfaltung heißt, die Leute, die freie Software schreiben, die haben Spaß dabei. Es macht ihnen Spaß zu programmieren, es macht ihnen auch Spaß, in freien Softwareprojekten zu sein, mit anderen zusammen was zu machen, auch vielleicht nicht nur zu programmieren, ich meine, Website will auch gestaltet sein, all diese Dinge, Kommunikation, alles das gehört zum freien Softwareprojekt dazu. Und das kann Teil einer individuellen Selbstentfaltung sein. Und das, was ich gerne mache, sage ich jetzt mal so grob, das ist das, was wir unter Selbstentfaltung verstehen. Und diese beiden Dinge, die Notwendigkeit, konkrete Problemlösungen zu haben, zu brauchen und vor allem diese Selbstentfaltung der Entwicklerin, das sind so die Kernmotivationen, die dazu führen, dass Leute freie Software schreiben. Wie geschieht das? Vielfältig selbst organisiert. Es gibt irgendwie nicht ein Muster, wie ein freies Softwareprojekt aussieht, sondern es gibt sehr unterschiedliche, auch wie die sich zum Beispiel regeln. Es gibt demokratische, es gibt welche, wo es irgendwie einen Maintainer gibt, der letztlich das Sagen hat. Gibt welche, da gibt es Rotationssysteme. Es ist sehr unterschiedlich, wie da zum Beispiel denn der soziale Aspekt quasi gehandhabt wird. Es sind meistens kleine Gruppen. 10 Leute war sowas, was Alan Cox mal irgendwann gesagt hat, ist so eine typische Größe, bis zu 10 Leute. Es gibt auch viele Projekte, die mehr oder weniger von einer Person gemacht werden. Und die arbeiten eigentlich alle ziemlich unabhängig voneinander. Also es gibt irgendwie gemeinsame Schnittstellen, auf die man sich geeinigt hat, die teilweise schon da waren. Aber im Wesentlichen arbeiten diese Leute unabhängig voneinander und achten vielleicht ein bisschen darauf, dass es zusammenpasst. Was aber oft nicht wirklich abgesprochen wird, sondern ja, ich sag mal, aus so einem ingenieurmäßigen, das muss passen, irgendwie eher rauskommen. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, freie Software wird international im Internet produziert. Also die Leute, die in einem freien Softwareprojekt sind, können wirklich global auf diesem Globus verteilt sein. Das, was sie brauchen, ist ein Internetanschluss. Klar, den gibt es nicht überall, das möchte ich hier nicht ausführen. Aber sobald diese Möglichkeit gegeben ist und sobald entsprechende Kenntnisse, Fähigkeiten vorhanden sind, kann man in so ein freies Softwareprojekt einsteigen, aktiv, und das ist auch real so. Es gibt viele freie Softwareprojekte, wo die Leute sich nur per Mailadresse kennen und sich teilweise niemals sehen. Also das ist nicht untypisch. Eine Folge dieser Produktionsweise, auch das...
Ja. Ich habe eine kurze Frage zum Geldprojekt. Ja. Ganz einverstanden. Ich finde die Produktionsweise freier Software gerade nicht geldfrei, die kostet auch Geld. Wird halt nur indirekt finanziert, sei es halt über Firmen, die halt investieren in freie Software, also eine Querfinanzierung machen, oder aber über die, ich sag mal, die Möglichkeiten der Privatperson, die halt finanziell woanders abgeben, als Zeit dafür hat, es zu tun. Aber auch das ist eine Art der indirekten Finanzierung.
Ja gut, also ich sag mal, auf die Weise ist natürlich auch Briefmarken sammeln nicht geldfrei. Aber als Hobby würde ich sagen, ist es einfach ein bisschen quer, wenn man sagt, dass es irgendwie, also das Geld, spielt Geld die zentrale Rolle. Ich sag mal, bei Briefmarken sammeln und wenn du deinen Garten bestellst oder sowas, das sind alles so Sachen, die machst du nicht wegen des Geldes. Du brauchst dafür unter Umständen Geld, um dir das ermöglichen zu können, die Zeit dafür frei zu haben. Klar, und vielleicht auch irgendwie,
was weiß ich. Das heißt, es gibt in meinen Augen halt nicht gerade Punkt, man braucht Zeit dafür.
Das ja, klar.
Das ist teilweise schwer finanziert und deswegen meine ich, dieser Ausdruck geldfrei so nicht ganz tragbar.
Also die Grundlage...
Meine Sitter dann, die wirklich zu Hause hinsetzen und am Studium oder einfach in ihrem Freizeitprogrammieren, aber ich weiß nicht, auch sehr viele, die wirklich von Firmen finanziert werden und da kann man also nicht mehr von geldfrei sprechen.
Es gibt diesen Anteil. Ich sagte, der Kern der freien Software ist geldfrei und ich denke, das ist auch so. Also es gibt, ich habe keine genauen Zahlen dazu. Es ist auch schwer, das zu ermitteln, aber...
Es gibt einen Vortrag darüber, es gibt eine Studie von der EU finanziert, da haben wir einen Vortrag auf der Konferenz, wen das interessiert, was die Motivation der freien Softwareentwickler, wie die sich finanzieren und so weiter, all die Aspekte kommen da drin vor.
Das ist morgen um 10 Uhr, The Floss Study, im Track 10, morgen früh um 10.
Ja.
Was Floss.
Free Libre Open Source Software, was weiß ich nicht. Aber ich möchte mal betonen, also das ist zwar, also ich meine, du hast in gewisser Weise recht, dass du sagst, die Leute müssen sich irgendwie finanzieren, ja klar. Leute müssen sich für alles Mögliche finanzieren. Also das ist jetzt irgendwie nichts so Besonderes. Was aber viel wichtiger ist, der Fluss, der Informationsfluss, der Softwarefluss in der freien Softwarebewegung, der findet ohne Geld statt. Also da ist die Geldbasis eben nicht da. Und ich würde auch sagen, dass der Anteil von kommerzieller freier Software immer noch relativ gering ist. Wie gesagt, das müsste man mal genauer messen, was nicht einfach ist, aber meine Wahrnehmung ist zumindest so. Okay. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, weil wir sind schon relativ spät dran. Versuch's mal. Selbstentfaltung.
Das bin ich.
Deine Folie, oder?
Also wir haben das gerade ganz spontan entschieden, wer welche Folie nimmt. Ich nehme die jetzt. Selbstentfaltung ist ein wichtiger, zentraler Begriff, hatte Stefan schon gesagt. Wir unterscheiden das sehr bewusst von dem Begriff der Selbstverwirklichung. Es gab zwar auch schon Diskussionen, die sagen, naja, das ist eigentlich dasselbe, aber wir haben den Begriff Selbstentfaltung gewählt, um Unterschiede deutlich zu machen. Und zwar den folgenden Punkt, der zentral ist. Selbstentfaltung des Einzelnen ist die unmittelbare Bedingung der Selbstentfaltung oder der Entfaltung aller anderen und umgekehrt. Dieses Moment ist bei dem Punkt der Selbstverwirklichung nicht gegeben, wo ich danach trachte, ich mache das, was ich jetzt gerne machen möchte, ein positiver Impuls, aber ich kann den natürlich auf verschiedene Weise erfüllen. Worauf es uns dabei ankommt ist, ich kann ihn erfüllen, indem ich mich auf Kosten anderer durchsetze, dann habe ich mich selbst verwirklicht, aber habe anderen die Möglichkeit der Verwirklichung entzogen. Oder, das ist der Begriff der Selbstentfaltung, ich verstehe und kapiere, dass meine Entfaltung die Entfaltung der anderen voraussetzt und dass meine Entfaltung die Entfaltungsbedingung für alle anderen ist. Das ist etwas, was in der Konkurrenzgesellschaft, der Verdrängungsgesellschaft, des Kapitalismus nicht nahe liegt, sondern naheliegend, strukturell naheliegend, also nicht auf böser Absicht, sondern weil es strukturell so ist, ist die Form des sich auf Kosten anderer Durchsetzens. Dieses, was wir unter Selbstentfaltung verstehen, konnte auch nur aus unserer Sicht unter den besonderen Bedingungen der freien Software entstehen, die Stefan dargestellt hat und worauf er jetzt auch nochmal sehr stark insistiert hat. Eben, dass der Kern der Tätigkeit nicht in der Logik von Geld und auch nicht in der Logik von Arbeit im Sinne von Lohnarbeit geschieht. Die Möglichkeit zur Selbstentfaltung, das ist jetzt eine anthropologische Aussage, die Möglichkeit zur Selbstentfaltung ist ein Wesensmerkmal des Menschen. Es gibt ja die umgekehrte anthropologische Aussage, der Mensch ist ein Konkurrenzsubjekt, der muss sich halt immer so verhalten, der ist ein Wolf und der muss sich immer auf Kosten anderer durchsetzen. Aus unserer Sicht, nach unserer Erfahrung, ist das eine falsche Verallgemeinerung des natürlich beobachtbaren Verhaltens unter diesen Bedingungen. Das kann man jeden Tag sehen, dass das passiert. Aber wenn man Bedingungen hat, herstellt und sich dessen bewusst wird, unter denen strukturell das sich auf Kosten anderes durchsetzen, dem der Boden entzogen ist, dann entsteht eine andere Dynamik, die wir eben Selbstentfaltung nennen. Und das ist das zentrale Moment, die andere Dynamik.
Kannst du mal sagen, was du mit Selbstentfaltung meinst? Also du hast gesagt, was es nicht ist, aber du hast nicht gesagt, was es ist. Oder ein Beispiel nennen?
Selbstentfaltung ist, dass ich genau das tue, was mir gemäß ist, was meiner Persönlichkeit entspricht, was ich für meine Entwicklung brauche, was ich lernen möchte. Ja, ich verbinde es am liebsten mit Persönlichkeit, weil die Persönlichkeiten der einzelnen Menschen sind sehr unterschiedlich. Und es kommt darauf an, diese Individualität, die Einzigartigkeit des einzelnen Menschen voll zur Geltung zu bringen. Aber in einer Weise, wie ich eben sagte, nicht auf Kosten anderer, sondern mit den anderen zusammen. Ja, der Widerspruch zwischen Freiheit und Gleichheit wird aufgehoben, ist eine Folge daraus. Oft wurde diese Diskussion so ja gegeneinander geführt. Also entweder hat man Gleichheit, aber dann gibt es keine Freiheit mehr oder umgekehrt. Das ist aus unserer Sicht oder nach unserer Diskussion, oder wenn ich uns sage, meine ich nicht 100% des Projekts, sondern die Leute, die da diskutieren, ist das ein falscher, natürlich praktischer Widerspruch, der in dieser Gesellschaft mit diesen Strukturen entstanden ist, der nicht aber naturgegeben so sein muss. Auch noch ich? Ja, freie Software ist keine Ware, auch eine zentrale Aussage. Freie Software ist im Kern pauschfrei, das heißt, es gilt das Prinzip des Nehmens. Ich muss nicht geben, um nehmen zu dürfen. Es gibt keine Kopplung von Gabe und Entnahme. Das ist ein zentrales Moment, was zum Beispiel freie Software von etwa Tauschringen unterscheidet, die ja auch bestimmte soziale Intentionen haben. Software, das ist ein Spezifikum der digitalen Form, ist im Überfluss vorhanden. Die Transaktionskosten gehen gegen Null, das heißt, um Software herzustellen, findet eine Kopie statt oder umgekehrt, wenn ich Software entnehme, setze ich quasi den Produktionsprozess in Gang. Eine Kopie ist ein Herstellen eines Abbildes auf meiner zum Beispiel eigenen Festplatte. Offenliegende Quellen machen Geheimnisse unmöglich, das glaube ich liegt auf der Hand, und Kooperation statt Konkurrenz, dazu gibt es nochmal einen extra Beitrag, weil das Verhältnis ist nicht so einfach im Sinne von 100% Konkurrenz vorher und jetzt haben wir freie Software, da gibt es jetzt 100% Kooperation, sondern es gibt in dem Projekt da eine sehr kontroverse Diskussion, wie das Verhältnis gefasst werden kann von Kooperation und Konkurrenz. Ja, freie Software ist so wertlos wie die Luft zum Atmen. Deswegen haben wir auch den Titel der Konferenz genannt, wertfrei und Spaß dabei und nicht etwa kostenlos und Spaß dabei oder geldfrei und Spaß dabei. Das Moment ist hier, freie Software ist keine Ware, hat also auch keinen Wert. Nur eine Ware, nur ein knappes Gut, dazu kommen wir gleich, kann Wert haben. Also sind wir jetzt bei einem Phänomen, was die traditionelle Betriebswirtschaftslehre sich nicht erklären kann. Die traditionelle Betriebswirtschaftslehre braucht ja oder eine Grundlage ihrer Überlegungen ist, wie kann ich knappe Güter in einem gesellschaftlichen Rahmen oder in einem betriebswirtschaftlichen Rahmen herstellen und verteilen. Knappheit ist ein zentrales Moment. Betriebswirtschaft arbeitet nicht mit nicht knappen Gütern. Das heißt, die Software, die freie Software setzt eine zentrale Grundlage von der betriebswirtschaftlichen Logik außer Kraft, nämlich die Knappheitsvoraussetzung. Eine ganze Menge von Diskussionen, die auch Lutz schon an dem Beispiel freie Softwarephilosophie versus Open Source Philosophie dargestellt hat, drehen sich um die Knappheitsfrage im Kern. Beispiel, Open Source Vertreter bevorzugen, akzeptieren natürlich auch die Lizenz GPL, die Freiheit der Software auf Dauer sicherstellt, aber es gibt auch andere freie Lizenzformen, die zum Beispiel die Reprivatisierung, also das Wiederknappmachen von Software nicht untersagen, nicht verhindern. Also die Free Software Foundation sagt, wenn ihr eine Lizenz nehmt, dann nehmt die GPL-Lizenz, denn die GPL-Lizenz sorgt dafür, dass freie Software ein für alle Mal frei ist, weil eine zentrale Bedingung lautet, wenn du Software weitergibst, die freie Software nach GPL ist, dann muss sie wieder unter der GPL-Lizenz weitergegeben werden. Andere Lizenzen haben diese Regel nicht. Das heißt, ich kann aus dem öffentlichen Raum freie Software entnehmen und kann diese in mein Produkt einbauen und eventuell privatisieren. Diese Möglichkeit gibt es bei anderen freien Lizenzformen. Da sieht man zum Beispiel ziemlich deutliche Unterschiede auch innerhalb der großen freien Softwarebewegung. Bei Ökonux ist natürlich klar, dass wir die GPL-Lizenz bevorzugen. Gut. Knappheit zu unterscheiden sind drei Begriffe, um das nicht durcheinander zu würfeln, nämlich Vorkommen, Begrenztheit und den Begriff Knappheit selber. Das Vorkommen ist das, was qua Natur vorgegeben ist, das ist unveränderbar und unbeeinflussbar, damit müssen wir als Menschheit umgehen. Begrenztheit ist jetzt der Begriff, bestimmte aktuell verfügbare Mittel nicht in unbegrenztem Maße zur Verfügung stehen, aber wir diese Verfügbarkeit von beispielsweise bestimmten Ressourcen und Rohstoffen beeinflussen können. Knappheit entsteht jetzt gesellschaftlich. Es ist also, um das vielleicht deutlich zu machen, eine irreführende Aussage, zu formulieren, Erdöl ist knapp, sondern richtigerweise ist es zu sagen, Erdöl ist begrenzt und unter der gegebenen gesellschaftlichen Form, Erdöl für Menschen nutzbar zu machen, entsteht Knappheit. weil die Ölkonzerne zum Beispiel kein Interesse haben, dass Öl für alle zur Verfügung steht. Ich diskutiere jetzt nicht die Dimension, ob das sinnvoll ist, sondern ich will nur an dem Beispiel den Unterschied zwischen Begrenztheit und Knappheit deutlich machen. Knappheit ist nicht etwas, was einem Ding aus Naturgründen zukommt, sondern es ist gesellschaftlich hergestellt.
Also wir machen das hier ganz dynamisch, wie Sie hier merken. Klappt ja recht gut. Mal zu überlegen, was passieren würde, wenn wir das Geld einfach so abschaffen würden und jeder würde einfach erstmal so weitermachen wie bisher und dann sehen wir mal, wie man das Ganze so regelt. Also ich denke, die Produktivkraftentwicklung ist inzwischen da, dass es viele Dinge wirklich im Überfluss gibt oder geben könnte, ohne großen Aufwand. Ich nehme das ganze ökologische Frage jetzt mal raus, die da irgendwie auch natürlich eine große Rolle spielt, die dann auch ganz anders diskutierbar wird, aber ich sage mal, von der Produktivkraftentwicklung her, denke ich, sind wir heute wirklich da, dass wir Überfluss an vielen Stellen haben könnten, auf jeden Fall. Dass es nicht so ist, ist eine gesellschaftliche Größe, die dem, ja, darf man heute wieder sagen, Kapitalismus eben geschuldet ist. Die Verknappung muss da sein, sonst funktioniert der ganze Laden nicht. Und deswegen, das ist das Phänomen, was du beobachtest, wenn ich richtig verstanden habe. Aber ich würde jetzt gerne weitermachen, weil, wie gesagt, wir sind schon ein bisschen knapp in der Zeit und wir haben noch einige Folien, die wir euch zeigen wollten.
Sozialer Effekt.
Die Folie ist überschrieben mit freier Software, Selbstentfaltung fürs Internet. Wir hatten schon ausgeführt, dass Selbstentfaltung ein zentraler Motor für die Produktion von freier Software ist. Ein anderer sehr wichtiger Aspekt, der hier aber hinzukommt, ist, dass wir heutzutage über die digitale Kopie als Produktionsmittel verfügen. Und diese digitale Kopie hat ein paar sehr spannende, sehr neue Eigenschaften. Sie ist verlustfrei. Das heißt, ich kann irgendwie ein Bild, zum Beispiel ein digitales Bild, JPEG oder sowas, kann ich kopieren und das Original ist von der Kopie nicht zu unterscheiden. Das ist, jeder, der am Computer sitzt, dem ist das so ein Fleisch gut übergegangen, dass es irgendwie schon gar nicht mehr auffällt. Aber wenn man sich zum Beispiel überlegt, wie wie analoge Audiodaten auf Kassetten, Schallplatten oder sowas, die haben bei jeder Kopie einen Teil Qualität verloren. Das ist bei digitaler Kopie nicht so. Jede Kopie sieht so aus wie das Original. Wichtiger Aspekt. Digitale Kopie als Produktionsmedium ist auch für alle verfügbar. Also für alle, die einen Computer haben, die haben quasi einen Digitalkopierer vor sich stehen. Der macht eigentlich nicht viel anderes als kopieren und noch ein bisschen rechnen dazu. Das ist quasi in den Chips drin, kann man sagen. Und durch das Internet ist digitale Kopie heute auch über weite Entfernungen möglich. Wenn ich eine Seite aus, was weiß ich, Australien aufrufe, im Browser oder sowas, dann mache ich nichts anderes als eine digitale Kopie in den Hauptspeicher von meinem Rechner, meinetwegen noch einen Cache oder sowas. Aber es ist nichts anderes als eine digitale Kopie. Und auch, ganz wichtig, digitale Kopie ist universell gegenüber allen Informationsprodukten, also gegenüber allen digitalisierbaren zumindest. Das heißt, es ist dem Copy-Befehl, dem ist es völlig egal, ob es ein Stück Software kopiert, ein Bild kopiert, ein Brief kopiert, whatever, Musik kopiert, also MP3 kopiert oder sowas zum Beispiel, das ist völlig irrelevant. Diese Universalität, die vergleiche ich immer ganz gerne mit der Universalität des Elektromotors gegenüber mechanischer Bewegung. Was der Elektromotor antreibt, ist dem Elektromotor völlig egal. Der braucht irgendwie Getriebe hinten dran und weitere Mechanik, damit da irgendwie was Besonderes bei rauskommt. Aber der Elektromotor, der macht einfach immer nur mechanische Energie. Und ähnlich ist die Universalität bei der digitalen Kopie gegenüber Informationsprodukten. Ich denke, wir denken, dass diese digitale Kopierbarkeit auch historisch eine neue Qualität ist. Das hat es vorher nicht gegeben. Und ich denke, es ist auch an vielen Stellen bereits zu sehen, wie diese neue Reproduktionstechnik, sage ich mal, oder Produktionstechnik, schwankt da immer ein bisschen, wie die anfängt, sich durchzusetzen und mit dem alten Regime zu kollidieren. MP3, sage ich mal. Also in der Musik ist es vielleicht am allerdeutlichsten, wo die Musikkonzerne anfangen, die Leute, die MP3s in Peer-to-Peer-Börsen tauschen oder sowas, die anfangen zu jagen, solche Dinge. Da kann man sehen, wie das alte Regime und das neue Regime, das alte Regime, das eben auf Verknappung beruht, was eben damit nicht leben kann, dass jeder verlustfrei eine Kopie herstellen kann, mit den neuen Möglichkeiten, ja, anfängt zu kämpfen. Also, das sehen wir sicher auch in der Zukunft auch noch in weiteren Bereichen. Stichwort Keimform. Das wäre eigentlich wieder eher was für dich, oder?
Ich glaube, das sollte überspringen.
Schade. Höre ich ja, schade.
Wie viel kommt er noch?
Nur 7. Außer der noch 7. Sache ist so ein bisschen.
Wir müssen, glaube ich, drüber gehen.
Ja, okay. Wenn wir hinterher Zeit haben, kann man sie noch einbauen. 5 Schritte dann auch. Das dann sowieso, ja. Okay, also wir haben jetzt irgendwie 3 Folien übersprungen, die sich vor allen Dingen mit dem Aspekt der Keimform beschäftigen. Keimform ist auch bei uns im Projekt Equinox ein wichtiger Begriff. Wir glauben, dass freie Software eine Keimform ist für was Neues. Ich führe das jetzt nicht aus, weil wir ein bisschen geschlampt haben mit der Zeit. Vielleicht kann man nachher noch dazu nochmal drauf. Okay, so. Jetzt haben wir so ein bisschen erzählt, freie Software, die Besonderheiten freier Software. Jetzt denken wir, im Projekt Ökonux halt auch noch einen Schritt weiter. Stichwort dafür, manche mögen das, manche mögen es weniger, ist dieses Stichwort GPL-Gesellschaft. GPL-Gesellschaft soll bedeuten, ja, es ist eine Gesellschaftsformation, die auf den Prinzipien freier Softwareentwicklung beruht und die sich halt in wesentlichen Punkten von den heute erlebbaren Gesellschaftsformationen unterscheidet. Wie das genau aussieht, kann heute keiner redlicherweise sagen. Man kann vielleicht so ein paar Aspekte sich irgendwie mal überlegen. Ein paar davon sind hier aufgezeichnet. Produktionsmittel in so einer GPL-Gesellschaft ermöglichen Selbstentfaltung. Wir sehen das heute bei freier Software, wie die Leute, die mit Software arbeiten, mit dem Produktionsmittel Software arbeiten, wie die Spaß daran haben, um es mal platt zu sagen. Wie dieses Produktionsmittel ein Mittel auch zu ihrer Selbstentfaltung ist. Sie müssen nicht gezwungen werden, das zu tun, was sie tun, sondern sie machen es freiwillig. Gleichzeitig sind auch nützliche Tätigkeiten selbst entfaltet. Kann man auch bei der freien Software sehen, was die Leute machen. Das ist nützlich, das ist für sie nützlich, aber das ist auch für ganz viele nützlich. Das ist vielleicht, wenn sie irgendein Nischenprodukt haben, vielleicht für nicht so viele, aber so Sachen wie Apache oder was weiß ich, GCC oder sowas, das sind Sachen, die sind für sehr, sehr viele Menschen auf diesem Planeten nützlich. Wenn man sich das Ganze zu Ende denkt, dann kommt man natürlich dahin, dass nicht nur Informationen, sondern auch materielle Güter frei zur Verfügung stehen. Wie genau dieser Übergang auf die materielle Welt geht, ist sicher eine ganz besonders spannende Frage, auf die wir auch sicher noch keine endgültigen Antworten haben, muss man gleich dazu sagen. Wir denken drüber nach. Und es wäre auf dieser Grundlage eine Überwindung der Arbeitsgesellschaft, so wie wir sie heute kennen. Wir haben irgendwie keine Arbeit mehr, wenn die Leute sich munter vor sich hin selbst entfalten, dann gibt es das nicht mehr, was wir heute als Arbeit kennen. Also als Wohnarbeit vielleicht. Waren sind dann irgendwie auch obsolet, weil Software ist keine Ware, warum sollte dann irgendwas anderes noch eine Ware sein? Naja, und wenn wir keine Waren, keine Arbeit mehr haben, dann brauchen wir auch keinen Tausch mehr. Geld schaffen wir am besten gleich mit ab. Und auch mir ein sehr wichtiger Punkt, wir haben auch keine Entfremdung mehr oder zumindest stark reduziert, weil die Leute eben vor allen Dingen auf Selbstentfaltungsbasis arbeiten und Entfremdung da nicht mehr so, also zumindest sehr viel schwerer ist, als wenn man zum Beispiel eine Geldgesellschaft hat, in der sehr vieles nicht mehr an den Interessen, an den Bedürfnissen der Menschen orientiert ist, sondern an diesen Bedürfnissen, Anführungszeichen, von Geld. Die wichtigste Produktivkraft in einer solchen GPL-Gesellschaft wäre die menschliche Selbstentfaltung. Und die Freiheit des Einzelnen wird in so einer Gesellschaft zur Bedingung der Freiheit aller und auch umgekehrt. Also die Einzelnen müssen die Möglichkeit haben, sich selbst zu entfalten. Wenn die Leute der freien Software, die freie Software entwickeln, diese Möglichkeit nicht hätten, dann könnten sie auch nicht ihre Produkte anderen zur Verfügung stellen, sodass die sich damit entfalten können und auch umgekehrt natürlich auch.
Welche Selbstentfaltung wird der Müllmann finden?
Bitte?
Welche Selbstentfaltung wird der Müllmann in seiner Tätigkeit finden, damit er das freiwillig tun, ohne Geld zu bekommen?
Wer? Der Müllmann?
Der Müllmann, ja. Das sozialistische Klo.
Ja. Utopisch wäre, ja. Das ist natürlich eine spannende Frage. Es ist die Frage, ob man das so organisieren muss erstmal. Also eine Frage, die man stellen kann, ist, muss man alles so organisieren, wie es heute organisiert ist? Wir leben heute in einem Modell, wo du per Geld Leute zwingen kannst, irgendwas zu tun. So sehen die Tätigkeiten auch aus, kann ich dir zumindest sagen. Wenn du eine Produktionsweise versuchst hinzukriegen, wo die Leute nicht mehr zwingen musst, oder zumindest nicht mehr hart zwingen musst, sondern wo die Leute einsehen, es gibt eine Notwendigkeit, dass das und das getan werden muss, dann wird die Welt sicher anders aussehen, weil du diese strukturelle Zwangsmöglichkeit nicht mehr hast. Ein wichtiger Aspekt ist halt, brauchen wir das so, wie es ist? Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, wenn wir es brauchen, wie können wir es automatisieren? Das heißt, wie können wir Arbeit abschaffen? Heute machen sich alle im Kopf drum, wie können wir Arbeit herkriegen? In einer solchen Gesellschaft ging es vor allen Dingen ja darum, menschliche Arbeit, die gemacht werden muss, die keiner gerne machen will, abzuschaffen. Wesentlicher Unterschied. Alle ziehen dann an diesem Strang. Momentan tut es zu bekannten Teil sein.
Ja, eine kleine Anregung. Ich finde, ich bin da kann ich alles rein. Das ist dann erstmal rein methodisch genau entgegen die Überlegung. Die Frage nach Missbrauch der Software, Bundesregierung, an den AKW und ähnlichem. Um da nochmal so die Bandbreiten klar zu machen, was man sich umgeben kann.
Also ich denke, die Frage müsste man anders formulieren. Die Frage ist, wie organisiert sich gesellschaftliches Sein so, dass zum Beispiel sowas wie AKW oder Umweltverschmutzung oder sowas, dass das nicht vorkommt. Das hat nichts mit der Software zu tun eigentlich. Also das ist natürlich eine spannende Frage. Auch hier würde ich denken, dass gerade dieser Effekt der Nichtentfremdung, dass du die Möglichkeit hast, oder eben nicht mehr die Möglichkeit hast zu sagen, wir müssen hier unseren Profit maximieren oder sowas. Ja, das fällt einfach weg, dieses Argument. Und dann treten die realen Bedürfnisse der Menschen, die konkreten Bedürfnisse nach Lebensqualität zum Beispiel, treten dann in den Vordergrund. Und dann kann man über diese, auch ökologische Fragen gehören da ja dazu zum Beispiel, und dann kann man sich über diese Fragen ganz anders verständigen, als es heute unter Geldbedingungen möglich ist. Was verstehst du denn Freiheit? Freiheit war, genau, die Definition. Definition, die wir gefunden haben, ist Handlungsmöglichkeiten haben. Also ich denke, das umreißt es ganz gut.
Wieso nennt ihr das nicht mal so ganz ad hoc? Sich anguckt mit dem Begriff libertärer Kommunismus oder Anarchismus, wieso vermeidet ihr das Begriff A und B, wieso kommt Macht nicht vor? Zum Beispiel die Frage des Geschlechterverhältnisses, wenn ich mir das hier angucke, dass hier fast nur Männer da sind und das irgendwie auch das ganze Thema damit. Wieso kommt das nicht vor als Frage zumindest?
Also in gewisser Weise kann ich die Frage zurückgeben, wenn es dich interessiert, diskutiere es. Die Liste ist offen.
Ja.
Also wir können das da gerne reflektieren. Wir haben auch schon über Macht und auch über Geschlechterverhältnisse und sowas gesprochen, allerdings habe ich momentan nicht das Gefühl, dass wir da so wahnsinnig viel an Ergebnis haben. Also, aber wenn dich das interessiert, go ahead. Die Liste wird das schon, also wir werden das sicher diskutieren. Kein Problem. Warum wir das nicht libertärer Kommunismus oder so nennen, weiß ich nicht. Also ich sag mal, für mich ein wichtiger Aspekt ist, wenn ich sage, das ist jetzt Sozialismus oder irgendwas, dann habe ich sofort den Effekt, dass einige Leute sagen, ach Sozialismus, das ist doch in der Sowjetunion schon gescheitert. Ja. Ich denke, das brauchen wir nicht unbedingt. Aber ich glaube, im Kern machen wir wirklich was ziemlich Neues. Es gibt natürlich Anleihen aus dem, was vorher war, aber ich glaube, dass so einfach so, zum Beispiel das, was libertärer Anarchismus ist oder sowas, dass das nicht umfasst, was wir hier diskutieren. Also ich denke, es ist schon ein bisschen mehr. Also so gesehen, denke ich, ist es auch richtig, dass wir uns da einen neuen Begriff quasi für gesucht haben. Ich gucke jetzt mal nochmal ganz verstohlen. Ja, freie Informationsgüter. Auf dem Weg in die GPL-Gesellschaft wären Informationsgüter natürlich das nächstliegende, was irgendwie zu befreien wäre. Da gibt es auch schon ein paar in der Wissenschaft. Die Wissenschaft sagt ja immer, wir leben auch davon, dass unsere wissenschaftlichen Ergebnisse frei fließen können in der wissenschaftlichen Community. Ist heute ja teilweise schon sehr in Frage gestellt. Aber auch sowas wie freie Kochrezepte. Kochrezepte sind ein freies Informationsgut, das fluktuiert seit Jahrtausenden irgendwie um diesen Globus. Und ich denke, dass wir diese Fülle an leckeren Rezepten haben, ist eine ganz entscheidende Folge genau dieses freien Informationsflusses. Also, es gibt auch einige neue freie Informationsgüter. WikiWiki ist vorhin schon mal angesprochen worden, ist eine Technik. Weblogs sind eine andere Technik. Es gibt freie Literatur im Internet. Indie Media ist ein Projekt zur freien Nachrichtenverteilung, mehr oder weniger, wo Leute sich selbst als Journalisten betätigen und also irgendwelche Leute sich selbst als Journalisten betätigen und das eben in die Media einstellen. Freie Enzyklopädien entstehen im Web, freie Musik, wobei ich jetzt nicht die, ja, ich sag mal, Raubkopien von irgendwelchen großen Musiklabels meine, sondern wirklich Bands, Künstler, die sagen, wir möchten, dass unsere Musik ihnen zur Verfügung steht und das tun. Das im Internet auf eine Website stellen, das gibt es. Siehe Social Event. Ich denke, wenn man so ein bisschen genauer hinguckt, dann kann man feststellen, dass diese Idee freier Informationsgüter, dass die Zulauf bekommt. Also viele Leute sehen freie Software, interessantes Phänomen, und überlegen sich, wie ist das in unserem Bereich? Können wir das da ähnlich machen? Nutzt uns das was? Diese Konferenz hier ist ein Ort, wo wir versucht haben, Leute einzuladen, die sowas versuchen auch. Ein erheblicher Teil der Vorträge befasst sich auch mit diesem Ansatz. Freie materielle Güter, ist die Frage, was genau ist ein freies materielles Gut, auch ein bisschen umstritten, aber es gibt auf jeden Fall schon konkrete Projekte, die damit anfangen. Es gibt freie Elektronik- und Hardwareprojekte, die ja, Chips designen zum Beispiel. Es gibt ein Projekt, das eine freie CPU designt. Es gibt oder gab, da bin ich momentan über den Status nicht ganz klar, ein freies Autoprojekt, die also wirklich versucht haben, ein freies Auto zu designen. Was die alle machen, ist Konstruktionspläne machen. Man könnte eigentlich sagen, die machen das Informationsgut, was zu diesem freien oder ja, freien materiellen Gut dann mal führen könnte. Wie das genau irgendwie dann der Übergang ist, in was, wo es dann auch wirklich freie materielle Güter gibt, die ich mir einfach nehmen kann, das ist ein bisschen unklar, aber das wäre so ein Übergangsprozess. Wichtig aber, bereits im Kapitalismus ist Information eine wichtige, ich würde heute sogar sagen, die entscheidende Voraussetzung, auch für materielle Produktion. Wenn ich heute mir irgendeinen Industriebetrieb angucke, da funktioniert nichts mehr ohne Information. Wenn man da die Computer raustragen würde, auch vielleicht die Computer, die in den Maschinen eingebaut sind, die könnten gar nichts mehr machen. Also auch da kann man sehen, Information ist heute eine ganz entscheidende Größe, auch und gerade für die materielle Produktion, auch für den Austausch zwischen den einzelnen Produzenten. Und man kann argumentieren, dass wir heute in einer Zeit leben, wo die materielle Produktion immer stärker zu einem Anhängsel der Informationsproduktion wird. Und damit, so die These, dieser Verschiebung wird das dominant, was in der Informationsproduktion gilt. Also die Regeln, die in der Informationsproduktion gelten, die werden gesamtgesellschaftlich dominant. Das wäre so die These, wie dieser Übergang theoretisch funktionieren könnte. Insgesamt, ich denke, das kann man heute schon sehen, schafft die Informationsgesellschaft eine fundamental neue Situation, die eben die Möglichkeit gibt, eine neue Gesellschaftsformation in die Wege zu leiten. Ja, ich glaube, das kann man auch problemlos weglassen. Das war es dann auch. Okay, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit.